Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerort.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, es ist der 12.02.26, hier ist Folge 311 und mein Name ist Benjamin Golmer, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa, herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Alaaf, Hilau, wir läuten das Karnevalswochenende ein. Oder wie man in Berlin sagt, bitte was, verstehe ich nicht, will ich nicht. Wir geben der Hauptstadt aber gerne Faschingsnachhilfe. Und wer könnte das besser als König Lustig vom Volke der Franken?
Heute ist was ganz Besonderes. Ich als Braveheart, wird wieder ein wundervoller Abend. Bitte reinschauen.
Ob Markus Söder weiß, dass dieser Braveheart William Wallace mit ungefähr 35 Jahren hingerichtet wurde? Nun ja. Ich finde eh, Karneval und Politik haben viel gemeinsam. Beides ist laut, bunt, teuer. Und zumindest in Berlin wendet sich der Bürger verschämt ab und sucht das Weite.
Und einige von diesen Narren im Reichstag machen uns tagtäglich das Leben schwer. Zum Beispiel Prinz Fritz mit seinem schwarz-roten Hofstaat. Die planen gerade wieder eine kunterbunte Lawine aus neuen Gesetzen und Programmen. Einiges davon nehmen wir heute unter die Lupe.
Narren gibt's aber nicht nur in Berlin, sondern auch in den zahlreichen Redaktionsstuben des Landes. Und die beweisen echt Humor. Da sprechen die immer von unabhängigem Journalismus, obwohl jeder weiß, dass das nicht ganz die Wahrheit ist. Stichwort Lügenpresse. Wir schauen uns heute an, wie es um die Glaubwürdigkeit der deutschen Presselandschaft bestellt ist.
Glaubwürdigkeit, der war gut. Könnte man fast schon einen Tusch spielen. Los geht's, Herr Kapellmeister, auf in unser erstes Thema.
Leute, wir haben heute wirklich wieder eine schwierige Aufgabe. Wir wollen ja informieren, aber wir wollen auch unterhalten. Wie geht das richtig? Worüber können wir wirklich lachen? Wo endet Humor und wo beginnt Geschmacklosigkeit?
Der Komiker Oliver Pocher hat sich in dieser Woche als Gil Oferim verkleidet und Witze über Judensterne und Gasduschen gemacht.
Die Grenzen des guten Geschmacks sind fließend und auch wir sind uns manchmal unsicher. Aber zum Glück gibt es ja Orientierung. Zum Glück gibt es eine Organisation, die Anstand hat und moralische Fragen zuverlässig klärt.
Die katholische Kirche.
Welchen geschmacklosen Witz erwartest du jetzt von mir?
Nein, wir meinen das Recherchenetzwerk Korrektiv. Ja, die haben 2024 gemeinsam mit anderen NGOs und Parteien einen Megaprotest auf die Straße gebracht. Und mit ihrer Unterorganisation Reporterfabrik geben sie heute Orientierung, wie Humor geht. Hier kommt eine der Expertinnen der Reporterfabrik. Sie heißt Jenny Kallenbrunnen und ist beruflich lustig. Sie schreibt Gags für den Norddeutschen Rundfunk.
Am besten kann man Witze machen, wenn es eine klare Verantwortlichkeit gibt. Also X macht was falsch, Y passiert, wir gehen auf X und machen uns über X lustig, denn Y ist passiert. Wenn etwas passiert, was scheinbar höhere Gewalt ist, muss man überlegen, gehe ich einen Schritt zurück und gucke mir nochmal an, gibt es vielleicht trotzdem Menschen, die dafür verantwortlich sind? Flutkatastrophe im Ahrtal.
Wie bitte? Ich glaube, du sollst Witze über das Ahrtal machen.
Echt jetzt? Na gut. Die Katastrophe rührt die Menschen im Ahrtal zu Tränen. Kein Wunder, sie haben nah am Wasser gebaut.
Okay.
Was ist ein Haus am Flussufer? Überflüssig.
Nun ja.
Man soll Katastrophen ja mit Humor nehmen. Aber genau das war für Menschen im Ahrtal tödlich. Sie sind zum Lachen in den Keller gegangen.
Benjamin, irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob wir diese Tipps von Korrektiv jetzt wirklich befolgen sollen. Noch 3 Ahrtal-Witze und wir sind bald genauso beliebt wie Korrektiv.
Vielleicht hat die das ja auch gar nicht so gemeint. Wir schauen uns mal den Rest ihres Tipps an.
Das sieht erstmal nach einer schweren Katastrophe aus, die aus dem Nichts kommt. Aber es ist nun mal der menschengemachte Klimawandel. Und dann kann man vielleicht auch einen Schritt zurückgehen und sagen, muss man wirklich 5-mal im Jahr irgendwo hinfliegen? Und da sind wir dann ganz schnell bei der Publikumsbeschimpfung. Da ist der Verantwortliche, ist dann plötzlich der vor der Kamera und der fühlt sich ungern angegriffen. Aber manchmal ist er auch dran.
Ach so, die Verantwortung im Ahrtal ist klar und das ist der Klimawandel.
Dann können wir ja jetzt Witze über den Klimawandel machen.
Gerne doch. Früher waren -8 Grad wirklich kälter als heute.
Das Maskottchen von Berlin ist der Berliner Bär. Aber erst seitdem sich die Erde erhitzt. Früher war es der Eisbär.
Marcel, kann es sein, dass deine Wärmepumpe ausgefallen ist?
Nee, der Winter ist zu warm. Ich habe umgestellt auf Klimaanlage.
Der Januar war so warm, zur Abkühlung sind die Leute Eisbaden gegangen.
Die Olympischen Winterspiele werden umbenannt. Sie heißen dann Sommerspiele 2.0.
Das sieht erstmal nach einer schweren Katastrophe aus, die aus dem Nichts kommt. Aber es ist nun mal der menschengemachte Klimawandel. Und dann kann man vielleicht auch einen Schritt zurückgehen und sagen, muss man wirklich 5-mal im Jahr irgendwo hinfliegen?
So klingt Humor beim Norddeutschen Rundfunk. Eben wolltest du noch lachen, schon erzählt dir jemand, du sollst nicht fliegen. Das ist witzig.
Die Comedy-Expertin schreibt beim NDR übrigens auch die Nachrichten.
Das sind schlechte Nachrichten.
Wieso?
Wenn sie meint, die Ahrtal-Katastrophe liegt am Klimawandel und wir lösen das, indem wir nicht mehr 5-mal im Jahr fliegen, dann ist das eine schlechte Nachricht.
Die Ursachen für die Flutkatastrophe sind nicht so einfach, wie sie darstellt. Sie reichen von starken Regenfällen über begradigte Flüsse, über den Weinanbau bis hin zu fehlenden Rückhaltebecken.
189 Menschen haben ihr Leben verloren. Mitschuld war das schlechte Krisenmanagement. Mitschuld waren Politiker, Behördenchefs wie Landräte. Sollen wir darüber Witze machen?
Wo sollen wir denn da anfangen? Mit der grünen Ministerin, die 10 Tage nach der Katastrophe in den Urlaub gefahren ist, für 4 Wochen?
Die dann behauptet hat, dass sie während des Urlaubs per Videoschalte an Kabinettssitzung teilgenommen hat, was aber gelogen war.
Die Ministerin hatte am Tag der Katastrophe eine Pressemitteilung ihres Ministeriums abgenickt. Wir zitieren die FAZ. Bitte noch gendern, ansonsten Freigabe. Die ehemalige Umweltministerin Spiegel gab am Tag der Flut im Ahrtal eine entwarnende Pressemitteilung frei. Sie bestand lediglich auf eine gendergerechte Formulierung.
Dürfen wir uns über die überforderte Umweltministerin Anne Spiegel lustig machen? Ist sie mitverantwortlich für den Tod von 189 Menschen?
Bitte noch gendern.
Menschinnen?
Oder dürfen wir Witze machen über Armin Laschet, der seinerseits im Ahrtal gelacht hat?
Oder dürfen wir Witze machen über Malu Dreyer, die gemeinsam mit Angela Merkel die Trümmerfrau gegeben hat und ganz betroffen mit ihrer Gehhilfe durchs Ahrtal gewackelt ist?
Nein, Benjamin, da machen wir besser keine Witze. Da sagst du lieber, weniger Fliegen hätte all das verhindert.
Könnte es vielleicht sein, dass der Klimawandel nur eine Ausrede für unfähige Politiker war? Dass der Klimawandel eine Art Druckmittel gegen die Bevölkerung ist, damit die sich so verhält, wie die Politik es von ihr erwartet? Dass diese Klimapolitik auch eine Machtdemonstration von machtgeilen Menschen ist? Übrigens von Menschen, die den lieben langen Tag durch die Welt jetten und dann anderen erzählen, dass sie nicht so oft ins Flugzeug steigen sollen.
Wir sind heute Morgen aufgewacht und haben das allererste Mal seit einem Monat grün gesehen, Bäume gesehen. Und ich muss sagen, es ist eine ganz unbeschreiblich skurrile Erfahrung, weil ich glaube, wir hatten ein bisschen vergessen, dass die Welt so aussieht.
Luisa Neubauer jettet um die Welt und leidet unter Realitätsverlust.
Das ist jetzt aber unfair.
Wieso? Luisa Neubauers böser Spitzname ist doch Langstrecken-Luisa. Sie hat etliche Flugreisen gemacht und dabei weit mehr Meilen gesammelt als wir beide zusammen.
Ja, aber jetzt fliegt sie ja nicht. Jetzt ist sie seit Wochen auf einem Schiff.
Wollen wir jetzt Witze über Luisa Neubauer auf dem Schiff machen? Also ich finde ihre Videos ja zum Kotzen.
Nee, machen wir nicht. Wir wollten ja über die Reporterfabrik sprechen. Denn da gibt's unfassbar viel Material. Jedes Video ist da Gold wert. Zum Beispiel das Video von Hanna Supper. Die ist Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung.
Als Journalistinnen und Journalisten gerade in ostdeutschen Bundesländern begegnet uns natürlich eine gewisse Medienkritik von der AfD, aber generell auch aus der Bevölkerung immer häufiger. Das ist eigentlich spätestens seit 2015 so.
Dieser Beitrag bei der Reporterfabrik ist 1:16 lang und er trägt den Titel »Warum misstrauen so viele Menschen den Medien?«
Die Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung erklärt das leider mit keinem Wort. Sie beschreibt nur, wann es begann, und zwar spätestens mit 2015.
Damit spielt sie auf die Flüchtlingskrise an. Aber das war auch nur höhere Gewalt. Da konnte man ja nichts machen.
Ja.
Das war alternativlos.
Damals berichteten die Medien vor großer Freude über diese Züge, die da ankamen, über die Familien mit Kindern, die kamen, über die hohe Bildung der Zuwanderer und ihre mannigfaltigen Sprachkenntnisse.
Es gab damals eine regelrechte Medienkampagne pro Flüchtlinge. Woher die kam, darüber können wir gerne spekulieren. Vielleicht kam sie ja von der Nähe von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Springer-Eigentümerin Friede Springer. Die beiden Frauen verbindet ja eine Freundschaft. Übrigens, wusstest du, dass die auch eine Geschäftsbeziehung verbindet?
Nö.
Joachim Sauer hat von Friede Springer 10.000 Euro bekommen, jährlich, weil er in irgendeinem Beirat mitgemacht hat. Oh. Und das über Jahre. Ja, aber vielleicht hat das ja alles deswegen auch Sinn ergeben, weil die Kanzlerin die Flüchtlinge nach Deutschland geholt hat, musste die Bild dann auch pro Flüchtlinge berichten. Das ist jetzt mal so die These.
Diese These ist inspiriert von einem der mächtigsten Medienmänner Deutschlands. Er war ARD-Vorsitzender und ist auch heute Intendant des Südwestrundfunks. Sein Name ist Kai Gnifke und er sagte 2015 bei Deutschlandfunk Kultur: Es ist tatsächlich so, dass im Zuge des gewaltigen Anstiegs der Flüchtlingszahlen einige Medien, insbesondere die größte deutsche Zeitung, die Bild-Zeitung, sich ganz klar dazu bekannt hat, wir machen jetzt Meinung pro Flüchtlinge.
Gnifke sagte in diesem Interview, die ARD hätte das nicht getan und sich nichts vorzuwerfen. Das ist interessant, denn Monate vorher gab es einen Bericht im Fokus. Tagesschau und Tagesthemen. ARD räumt falsches Flüchtlingsbild ein. In den Berichten von Tagesschau und Tagesthemen werde nicht immer ein richtiges Bild der nach Deutschland drängenden Flüchtlinge gezeigt, hat ARD-Aktuell-Chefredakteur Kai Gnifke eingeräumt.
Vor Branchenexperten in Hamburg sagte Gnifke, wenn Kameraleute Flüchtlinge filmen, suchen sie sich Familien mit kleinen Kindern und großen Kulleraugen aus. Tatsache sei aber, dass 80% der Flüchtlinge junge, kräftig gebaute, alleinstehende Männer sind.
Die Flüchtlinge wurden also dargestellt als hilfsbedürftige, arme Familien. Gefilmt wurden kleine Kinder mit großen Kulleraugen. Und wer etwas dagegen gesagt hat, wer diese Flüchtlingspolitik kritisiert hat, wie wurde denn der gefilmt?
Aber sie hätte
Videokamera,
sie
müssen mich doch nicht anschreien.
Junge, frag sie doch ganz normal.
Du tust weißt du, das Richtige.
Ja, weil sie nur Lügen bringen.
Sie lügen nur. Hauen sie ab.
Wir standen zwischen den Menschenmengen. Ich wollte die vielen Fragen, die ich habe, einfach stellen. Und plötzlich wurde es aggressiv.
Das war ein Bericht von Deutsche Welle von 2015. 2016 berichtete der Spiegel von einem Protest in Köln. Der Titel des Videos: Rechter Mob, Neonazis, Hooligans und Wutbürger auf Pegida-Demo.
Der Spiegel war es dann auch, der 2018 in Hamburg gefilmt hat. Bei einer Merkel-muss-weg-Demo entstand dabei ein ikonisches Meme.
Widerstand denn gegen was?
Gegen Merkel.
Gegen Merkel!
Und warum?
Und gegen den ganzen Park.
Weil hier eine Volksverräterin ist!
Diese Demos hatten konkrete Anlässe. In Köln war der Auslöser die Silvesternacht. Große Gruppen von Ausländern hatten auf der Domplatte Jagd auf junge Frauen gemacht und sie schwer sexuell missbraucht. Wie hat damals noch gleich die Polizei über die Silvesternacht berichtet?
Ausgelassene Stimmung. Feiern weitgehend friedlich.
Oh.
Wie im Vorjahr verliefen die meisten Silvesterfeierlichkeiten auf den Rheinbrücken, in der Kölner Innenstadt und in Leverkusen friedlich. Die Polizisten schritten hauptsächlich bei Körperverletzungsdelikten und Ruhestörungen ein.
Wie bitte? Das kommt von der Polizei?
Ja.
Aber danach gab es doch 1200 Anzeigen, 500 Anzeigen wegen Sexualdelikten. Einige Frauen gaben an, zuerst Opfer von sexueller Gewalt geworden zu sein und danach auch noch bestohlen worden zu sein. Hat die Polizei am Morgen danach denn gar nichts zur Domplatte gesagt?
Doch, doch. In der Polizeimeldung heißt es: Kurz vor Mitternacht musste der Bahnhofsvorplatz im Bereich des Treppenaufgangs zum Dom durch Uniformierte geräumt werden, um eine Massenpanik durch Zünden von pyrotechnischer Munition bei den ca. 1000 Feiernden zu verhindern, begannen die Beamten kurzfristig die Platzfläche zu räumen.
Die Feiernden. Bitte noch gendern, dann kann das raus.
Die Polizei tat am Morgen danach so, als wäre nichts passiert. Als wenn ihre Beamten am Bahnhof nichts gesehen hätten. Als wenn sie keine Meldung gemacht hätten. Dem Ganzen wurde dann noch die Krone aufgesetzt, von der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln.
Naja, es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Also von sich aus schon gar nicht eine große Nähe zu suchen zu Menschen, die einem fremd sind.
So viel erstmal zu Köln. Jetzt noch ein Wort zu der Merkel-muss-weg-Demo.
Gegen Merkel.
Gegen Merkel!
Dieser Protest war die Antwort auf eine Gewalttat in Chemnitz. Dort hatte der Syrer Ala S. auf den Deutsch-Kubaner Daniel H. eingestochen. Er hat ihn 5-mal in den Oberkörper gestochen. 2 Stiche drangen direkt in das Herz und die Lunge ein.
Und was waren die Konsequenzen?
Daniel H. ist tot. Er ist innerhalb kürzester Zeit verstorben. Es muss ein echtes Blutbad am Tatort gewesen sein.
Und der Täter?
Der ist in Freiheit. Er wurde vor einem Jahr freigelassen. Wegen einer günstigen Sozialprognose muss er nicht die ganze Haft verbüßen. 6 Jahre und 4 Monate haben gereicht, anstatt 9,5 Jahren.
Ist er denn jetzt in Syrien?
Nein, wohl nicht. Mit Hinweis auf Artikel 3 der Europäischen Konvention für Menschenrechte wurde er nicht abgeschoben.
Ist das alles?
Nein, dringend tatverdächtig ist ein zweiter Haupttäter, der Iraker Farhad A. Er wurde 2015 als schutzsuchender Flüchtling in Deutschland registriert. Jetzt ist er tatsächlich auf der Flucht. Er ist nämlich noch in der Tatnacht untergetaucht.
Und das ist alles?
Nein. Natürlich gab es auch noch eine Demo gegen rechts.
Hm.
AfP Deutsch war vor Ort.
Auf die Beine gestellt hatten die Veranstaltung mehrere Musiker und Bands, darunter die Toten Hosen, Materia und Kraftklub. In einem Aufruf fordern die Initiatoren Solidarität mit jenen Ausländern, die nach dem Tod von Daniel H. angegriffen wurden. Zugleich wenden sie sich gegen eine Instrumentalisierung der Tat durch die Rechten.
Warum vertrauen die Deutschen den Medien nicht? Das war die Frage, die von der Korrektiv-Reporterfabrik gestellt wurde. Die Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung nennt keine Gründe, verweist aber auf 2015. Wir zeigen euch jetzt den zweiten Teil ihrer Antwort.
Und was uns begegnet, ist natürlich, dass die AfD versucht, Berichterstattung zu verhindern bzw. uns von Berichterstattung auszuschließen, sei es, dass wir nicht zu Parteitagen kommen können.
Ganz ehrlich, wir haben da nichts missbräuchlich rausgeschnitten. Die Frau nennt keinen Grund, warum die Deutschen den Medien misstrauen. Aber sie prangert die AfD an. Hanna, super, scheint es einfach nicht zu wissen.
Hm.
Und wenn sie es nicht weiß, meine Güte, dann werden wir ihr natürlich gerne helfen.
Ja.
Wir beschränken uns heute auf 3 Punkte.
Erstens, die Bürger und die AfD. Das können sie eigentlich kaum noch trennen. In Sachsen-Anhalt wollen derzeit rund 40% die AfD wählen. Und das, obwohl Medien, Politik und die angebliche Zivilgesellschaft seit Jahren gegen die AfD kämpfen. Genau dieser erbitterte Kampf gegen die AfD ist ein Grund für die Wut auf die Medien. Ein Paradebeispiel dafür war die Sendung von Karen Mioska am Sonntag.
Herr Kopala, wenn einer wie Donald Trump 2-mal von einem Gericht letztinstanzlich zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, könnte der was werden in der AfD? Haben Sie Ihren Laden, Sie und Frau Weidel, nicht im Griff?
Ja, noch mal.
Können Sie sich nicht durchsetzen? Darf ich die Frage zu Ende formulieren? Oder finden Sie es sogar gut oder akzeptieren Sie das? Also können Sie es doch vorstellen, wenn man es integriert in die Bundespolizei. Sie sagen, das kommt eben mal vor. Aber wenn man Ihnen so zuhört und Sie liest, dann kommen einem manchmal doch Zweifel. Haben Sie nicht den Eindruck, dass Putin uns droht? Das macht er doch andauernd.
Echt, verstehe
ich Sie richtig, dass Sie sich von Putin nicht bedroht fühlen? Also eine nukleare Bedrohung
Russlands existiert? Es gab auch
keine. Also fühlen Sie sich sehr wohl bedroht. Genau. Aber das ist doch eine Drohung.
Das ist ein Stück weit die NATO-Osterweiterung und natürlich auch die Androhung.
Und was Sie da erzählen, ist reine Kreml-Propaganda.
Nein.
Es ist nur wichtig, dass Sie bei den Fakten bleiben.
Punkt 2. Sorgen, Ängste und Wut. Das sind starke Gefühle. Diese Gefühle werden nicht ernst genommen, weil sie dann als falsch und emotional behandelt werden. Na meine Güte, die sind wütend, aber die wissen das ja nicht besser.
Mhm.
Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Die Bürger wollen gar nicht ihre Wut auf die Straße bringen. Die wollen eine andere Politik. Die Wut ist nicht der Beginn einer Entwicklung, sie ist das Ende. Und vor der Wut kamen die Erfahrungen.
Mhm. Drittens. Die Bürger sind der Überzeugung, dass Medien und Politik unter einer Decke stecken. Die Politiker reagieren auf die Medien handeln auf Zuruf der Politiker. Es gibt weder unabhängige Mainstream-Medien noch aufrechte Politiker.
Und jetzt stellt euch mal vor, Langstrecken-Luisa ist liiert mit Hart aber fair Luis. Dessen Sendung wird produziert von einer Firma, die auch Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf gehört. Die arbeiten auch für die Bundesregierung und verdienen Geld mit staatlichen Aufträgen.
Luisa, Joko und Klaas sind bekannt mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Klaas, Olli und Jan betreiben 2 Podcasts, die zu einem der größten und wichtigsten in Deutschland gehören. Zu ihrem Umfeld gehören etliche Gagschreiber, Redakteure und andere Persönlichkeiten der Medien.
Luis und Luisa sind dabei ein ganz besonderes Pärchen. Sie predigt Verzicht und stammt selber aus einer schwerreichen Familie. Er stellt in seiner Talkshow in den Raum, dass Gruppenvergewaltigungen nicht von Syrern, Marokkanern oder Afghanen verübt werden. Es könnten ja auch australische Austauschstudenten sein. Und an diesen Protagonisten orientieren sich dann die Journalisten, die weiter unten stehen in der Nahrungskette und bewundern diese.
Liebe Hanna Supper von der LVZ, liebe Reporterfabrik von Korrektiv, jetzt mal zum Mitschreiben. Eure Kritiker halten euch für eine arrogante Elite. Ihr guckt von oben auf die Menschen herab, ihr haltet euch für schlauer, besser und moralischer.
Wer die Migrationspolitik kritisiert, ist einfach zu dumm, um eine Statistik zu verstehen.
Wer bei Corona nicht mitzieht, ist eine Gefahr für seine Mitmenschen.
Wer die Klimapolitik kritisiert, der will den Untergang der Menschheit.
Und das alles ist rechts. Rechtsextrem und Hass und Hetze.
Und dagegen setzen wir dann am besten Verbote und Zensur. Wir verbieten Parteien, wir verbieten Äußerungen, wir verbieten Kanäle und wir machen die Menschen dahinter platt. Wir werden sie so lange jagen, sie gesellschaftlich fertig machen, ihre Konten kündigen und sie mit der Justiz bedrohen, bis sie endlich aufgeben. Das denken die Menschen da draußen. Und das verstehen die Eliten angeblich gar nicht. Aber sind die wirklich so dumm? Dabei sind sie doch unsere Intelligenzbestien. Ich habe die Befürchtung, sie verstehen das sehr wohl.
Ja.
Sie dürfen es nur nicht zugeben, weil diese Eliten eigentlich Täter sind. Weil sie sich zusammenschließen und mit Gewalt gegen andere Menschen und Meinungen vorgehen.
Und das bringt uns ein letztes Mal zurück zur LVZ, zur Leipziger Volkszeitung.
Als Journalistinnen und Journalisten gerade in ostdeutschen Bundesländern begegnet uns natürlich eine gewisse Medienkritik von der AfD, aber generell auch aus der Bevölkerung.
Frau Supper, machen Sie eigentlich Ihre Abhängigkeiten öffentlich? Erklären Sie Ihren Lesern regelmäßig, wem Sie eigentlich dienen oder wer Ihr Gehalt zahlt, wem Ihre Einnahmen helfen oder welche Interessenkonflikte Sie haben könnten?
Bestimmt machen Sie das. Auf der Titelseite, immer groß geschrieben, könnte Spuren von SPD beinhalten.
Wie, SPD? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Eine Partei betreibt eine Zeitung, doch nicht im allerbesten Deutschland aller Zeiten.
Die LVZ berichtet vor rund 2 Jahren, die Matzak-Mediengruppe, zu der auch die Leipziger Volkszeitung gehört, stellt sich für die Zukunft journalistisch noch stärker auf und übernimmt zu 100% die DDV-Mediengruppe aus Dresden. Dazu zählen Medienmarken wie die Sächsische Zeitung, sächsische.de, das Boulevardportal Tag24.
LVZ und Sächsische Zeitung gehören also praktisch zusammen. Aber da steht ja, die gehören Matzak.
Ja schon. Aber wem gehört denn Matzak? Der größte Anteilseigner von Matzak ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft. Ihr gehören 23,1%.
Und was hat das jetzt mit der SPD zu tun?
Na, ganz einfach. Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft gehört zu 100% der SPD.
Das heißt, der größte Eigentümer der Leipziger Volkszeitung ist die SPD?
Ja, das ist korrekt.
Wenn ich eine Leipziger Volkszeitung kaufe, dann gebe ich eigentlich mein Geld der SPD?
Vereinfacht gesagt, ja.
Kannst du das belegen?
Vereinfacht gesagt, ja.
Na, dann mal los.
Auf der Internetseite der SPD finden wir einen Sonderpunkt, der heißt Unternehmensbereich der SPD. Der führt uns zur Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft. Die stellt ihren Geschäftsbericht zur Verfügung. Hier kommen die Zahlen für die Jahre 2023 und 2024.
Im Jahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss von 2,9 Millionen Euro gemacht. Im Jahr 2024 war es dann deutlich mehr. Es waren 8,6 Millionen Euro. Machen die jetzt auch in Drohnen? Laut Geschäftsbericht wurden 3,6 Millionen Euro an Gewinn ausgeschüttet.
Die SPD hat also 3,6 Millionen Euro an Gewinn bekommen. Die Zahl ist auch interessant, wenn wir uns die Summe der Großspenden anschauen. 2024 wurden Neuwahlen ausgerufen. Man sollte also meinen, da wurde die SPD von Bundeskanzler Scholz noch schnell mit Spenden überschüttet.
Das war nicht der Fall.
Nein.
Die Tagesschau zeigt hier die Spenden über 35.000 Euro, die sogenannten Großspenden. Überschüttet wurde das BSW mit 6,4 Millionen Euro und die CDU mit 4,5 Millionen Euro.
Die AfD hatte bis dahin 0 Euro an Großspenden und die SPD 520.000.
Die SPD hat also 7-mal so viel Geld von ihren Zeitungen bekommen als durch Spenden. Über ihre Verlagsgesellschaft, über das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die Mazza-Gruppe hat sie Verästelungen in Dutzende Tageszeitungen und Anzeigenblätter. Insbesondere ins Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vor dem Hintergrund lesen sich folgende Meldungen natürlich ganz neu. Die erste stammt vom Jahr 2013. Jung und frisch sieht er aus. Heute ist er Bundespräsident. Damals war er Fraktionschef der SPD im Bundestag. Frank-Walter Steinmeier sagt:
Zeitung und Demokratie gehören zusammen. Die Krise des einen beschwört die Krise des anderen herauf. Und deshalb gehe es bei allem, was heute miteinander diskutiert werde, nicht nur um die Zukunft der deutschen Zeitungen, sondern immer auch um die Zukunft und Bedingungen demokratischer Politik.
2023 berichtet die Deutsche Presseagentur.
Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich für eine staatliche Förderung bei der Zeitungszustellung ausgesprochen. Seine Partei werde in den Haushaltsverhandlungen, die gerade geführt werden, darauf dringen, dass es zur Förderung kommt.
2025 lesen wir in der BZ:
SPD will zuverlässige Medien staatlich finanzieren. Die SPD fordert in den Koalitionsverhandlungen einen Medieninnovationsfonds, mit dem vertrauenswürdige Medien staatlich unterstützt werden sollen. Aus dem Fonds sollten ausgewählte Medienhäuser bei der Transformation ins digitale Zeitalter unterstützt werden.
Kleine Randbemerkung, ja. Zuerst wollten sie die Zustellung finanziell bezahlen und jetzt wollen sie die digitale Transformation finanziell bezahlen. Die SPD hat immer Ideen, wie sie Geld versuchen kann, Richtung Zeitungsverlage zu verschieben. Ende Januar, also vor wenigen Wochen, hat sich dann das Präsidium der SPD getroffen und beschlossen:
Demokratie braucht eine ausgewogene Kommunikation, auch durch unabhängige Medien und Qualitätsjournalismus. Die wirtschaftliche Lage der privaten Medienhäuser ist ebenfalls schwierig geworden, sowohl bei den großen privaten Sendergruppen als auch bei Radioveranstaltern und vor allem den Zeitungsverlagen.
Kein Scherz. Das Präsidium der SPD warnt davor, dass politisch rechte Kräfte nationale oder internationale Kapitalgeber gewinnen und die dann ideologische Motive haben. Das steht wirklich drin im Beschluss des Präsidiums. Damit meint die SPD wahrscheinlich auch News. Die SPD versucht seit Jahren, Steuergeld in die Verlagsbranche zu pumpen, zuletzt mit einer Digitalsteuer, die von Google zu den Zeitungen fließen soll.
Der Elefant im Raum spielt da aber keine Rolle. Der Elefant im Raum heißt SPD. Die Partei ist selber ein großer Player in den Medien. Es besteht die Gefahr, dass die SPD sich auf diese Weise mit Steuergeldern selbst bezahlt und dass die SPD ihre Ideologie in die Zeitungen bringt.
Und natürlich, und vor allem ist es absurd, wenn die SPD ständig von unabhängiger Presse spricht und dabei außen vor lässt, dass sie der Eigentümer dieser unabhängigen Presse ist.
Als Journalistinnen und Journalisten, gerade in ostdeutschen Bundesländern, begegnet uns natürlich eine gewisse Medienkritik.
Ja, eine gewisse Medienkritik. Und die machen wir jetzt an einem Beispiel mit der Leipziger Volkszeitung und der ARD. In der Leipziger Volkszeitung ging es um eine Solidaritätsbekundung für Simeon T. Ihr kennt den Fall, Simeon bezeichnet sich selbst als Maja T. und soll in Ungarn an schwerer Gewalt beteiligt gewesen sein. Er wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt.
Urteil noch nicht rechtskräftig. Auch der deutsche Generalbundesanwalt hält ihn für Teil einer linksextremen Gruppe, die schwere Gewalttaten verübt haben. In Deutschland gibt es aber Unterstützer bis tief in die Politik hinein. Politiker wie die Grüne Katrin Göring-Eckardt betonen, dass Simeon T. eine non-binäre Person sei und dass die Auslieferung nicht rechtens war.
Die LVZ berichtet über eine Demonstration nach der Verurteilung. Im Artikel werden Fakten aufgezählt und die Vorwürfe wiederholt. Aber dann wird auch ausführlich dargestellt, wie die Demo abgelaufen ist. Das zeigen wir hier in Auszügen.
Die Kundgebung am Mittwoch in Leipzig begann mit einer Schweigeminute für alle inhaftierten Antifa-Aktivisten. Tut mir leid, Jopa, ich muss da kurz unterbrechen, weil schon das kriege ich kaum über Lippen. Die LVZ schreibt: Schweigeminute für alle inhaftierten Antifa-Aktivisten. Was ist denn ein Aktivist, der im Gefängnis sitzt? Das ist ein Verbrecher und ein Straftäter, der zum Teil schwerste Straftaten verübt hat.
Richtig.
Aber dazu gleich mehr, das werden wir noch immer wieder zeigen. Also, Antifa-Aktivisten. In einer Stellungnahme der Familie von Mai. Was sind denn dann die kriminellen Großfamilien? Das sind dann Verbrechensaktivisten oder
Ja, oder
Aktivisten.
Drogenaktivisten. Nicht ganz legale Handelsaktivisten.
Das sind sie. Nicht ganz legale Handelsaktivisten. Ja. Hat sich das schon rumgesprochen bis zur LVZ? Also, ich würde wirklich sagen, wenn El Capone 23% an der Mazda-Gruppe hält, dann heißt es in der LVZ im nächsten Jahr,
italienische Aktivisten.
Aus Napoli ist eine neue Gruppe italienischer Handelsaktivisten eingeflogen. Sie übernehmen die gesamte Gastronomie in Leipzig. Das Barfußgässchen serviert jetzt nur noch Spaghetti Bolognese. Gut, weiter im Text, Freunde. Also, die LVZ schreibt darüber hinaus, in einer Stellungnahme der Familie von Maya T. wurde dazu aufgerufen, die 25-Jährige und alle Mitinhaftierten auch weiter zu unterstützen. In anderen Redebeiträgen wurden die Aktionen der inhaftierten Antifa-Aktivisten mehrfach in einen globalen Kontext gesetzt und dabei auch an die Übergriffe von Regierungsbeamten in den USA auf Migranten und US-Bürger sowie die Attacken der syrischen Übergangsregierung auf die kurdische Selbstverwaltung in Rojava erinnert. Die nun in Ungarn Verurteilten stünden demnach stellvertretend für den weltweiten Kampf gegen faschistische Strukturen.
Wisst ihr, was wir uns fragen?
Welche Drogen nehmen die eigentlich?
Unter anderem, warum wird über eine recht kleine Demo von 500 Leuten so ausführlich berichtet? Der Verurteilte gilt als Linksextremer. Die Forderung Free All Antifas ist eine Forderung, verurteilte Verbrecher und Terroristen aus dem Gefängnis zu holen. Auf der Demo wird ein großes Weltbild gezeichnet, was den brutalen Krieg gegen politisch Andersdenkende legitimiert.
Ich sag euch mal, wie ein Bericht dazu auch sein könnte. Linksextremist Simeon T. zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er beteiligt war, als Menschen der Schädel eingeschlagen wurde. Er handelte aus Hass. Er und seine Mittäter hassen andere Menschen und Meinungen. Sie sind der Überzeugung, dass sie andere schwer verletzen oder ermorden dürfen, weil ihnen ihre Meinung nicht gefällt. Das sehen offensichtlich auch mindestens 500 Leipziger so. Meldung fertig.
Könnte man so sagen. Unser zweites Beispiel ist die ARD. In der Tagesschau wird über Krawall in Italien berichtet.
Demonstrierende warfen Steine und Feuerwerkskörper auf Polizisten. Die Polizei trieb die Menge daraufhin mit Wasserwerfern auseinander. Kritisiert werden vor allem Umweltbelastungen, Wohnungsnot und die Anwesenheit von ICE-Agenten, die die US-Regierungsvertreter beschützen sollen.
Benjamin, kannst du das kurz übersetzen?
Demonstrierende sind keine Demonstrierende, wenn sie Steine werfen. Dann sind sie Steinewerfende. Dann sind sie Kriminelle und gehören ins Gefängnis. Die politischen Anliegen von Kriminellen sind dann für die Tagesschau übrigens nachrangig und müssen gar nicht mehr berichtet werden. Über diese Kriminellen berichten möchte man dann besser mit folgenden Worten. Gewalttäter und Kriminelle haben die friedlichen Olympischen Spiele angegriffen und dabei schwere Straftaten verübt. Sie warfen Steine, was zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen kann. Meldung Ende.
Schon vergangene Woche wurden in Italien mehr als 100 Polizisten verletzt, als in Turin ein Kulturzentrum geschlossen werden sollte.
Es sind chaotische Szenen in der Nähe des Olympischen Dorfes in Mailand. Demonstranten werfen Rauchbomben, Molotow-Cocktails und Böller.
Und diese Übersetzung lautet?
Es sind keine Demonstrierenden. Es sind Molotow-Cocktail-Werfende. Diese Kriminellen haben Brandsätze gebaut. Sie haben sich darauf vorbereitet. Sie haben Benzin in Flaschen gefüllt. Sie haben diese Flaschen präpariert, angezündet und auf Menschen geworfen. Es sind keine Demonstrierenden.
Sagen, was ist. Dinge klar benennen. Könnte man machen. Könnte Vertrauen schaffen. Aber jede Woche sehen wir in deutschen Medien und in der Politik einen ganz anderen Diskurs. Und das macht sich explizit am Umgang mit dem Linksextremismus deutlich. Und explizit an Simeon Maya T.
Da wird permanent von einer non-binären Person gesprochen. Es wird überall erwähnt, ganz vorne, in der Überschrift oder direkt darunter. Hm. Und damit wird Simeon T. in eine Opferrolle gestellt. Da wird dann permanent die Opfererzählung mit der schlimmen Justiz in Ungarn wiederholt, obwohl der Verurteilte jede Woche 80 Minuten mit seiner Familie telefonieren konnte, obwohl Teile dieser Telefonate in Deutschland übrigens von einem großen Medium veröffentlicht wurden. Würde gerne wissen, was die ungarische Justiz eigentlich sagt dazu, ob das erlaubt gewesen ist. Er hatte immer wieder Besuch von Politikern. Er konnte vor Gericht politische Stellungnahmen abgeben. Sie wurden gefilmt und dann in Deutschland veröffentlicht. Deutsche Medien haben immer wieder seinen leidenden Vater gezeigt. Durch diese Darstellung von Simeon T. rückte die brutale Gewalt, an der er beteiligt war, in den Hintergrund. dass Simeon gemeinsam mit anderen angereist ist, um vor Ort Menschen zu jagen und ihnen die Köpfe einzuschlagen, sie heimtückisch von hinten anzugreifen und auf sie einzuprügeln, wenn sie am Boden liegen, das geriet dann etwas in den Hintergrund.
Womöglich aus zwei Gründen. Weil der Täter links ist und die Opfer rechts. Weil es dann doch irgendwie die Richtigen getroffen hat. Aber macht euch mal was klar. Sie reisen nach Ungarn, um dort Rechtsextremisten ins Koma zu prügeln. Und das wird durch Politik und Medien relativiert. Was ist denn, wenn in Deutschland Rechtsextremisten ins Koma geprügelt werden? Ist das dann irgendwie okay? Und wer sind denn in Deutschland die Rechtsextremisten? Das ist doch die AfD. Lesen wir doch tagtäglich in ARD und Mainstream. Darf man dann Funktionäre der AfD ins Koma prügeln? Und was ist mit den Wählern der AfD? Wer sich mit Nazis gemein macht, ist doch auch ein Nazi. Ist es dann nicht irgendwie auch okay, wenn die Wähler der AfD verprügelt werden?
Wir Journalisten lieben Alliterationen wie Meldung und Meinung. Wir lieben aber auch die Differenzierung und das wird gerade bei Meldung und Meinung deutlich. Denn Meinung gehört nicht in eine Meldung. Das wird ganz klar bei den Nachrichten, die so viel wie möglich an Neutralität transportieren müssen.
Das sagt Maya Weber vom ZDF und da können wir uns endlich alle hinter versammeln.
Wunderbar. Ja, ich hoffe, ihr seid auch noch weiter hinter uns versammelt. War ja auch jetzt nicht ganz so ein locker leichtes Thema, sagen wir.
Ja, nee, war heute mal nicht so lustig, finde ich aber auch in Ordnung. Aber wir haben damit ja noch gar nicht angefangen. Wir können ja beim nächsten Mal zeigen, wie die Zusammenhänge eigentlich sind zwischen Journalisten und Politik, welche Journalisten in den letzten Monaten und zwei Jahren in die Politik gewechselt sind und dann da jetzt Pressesprecher sind. Es ist ja ein Riesenthema. Und wer auch den Wechsel wieder zurückgemacht hat an höchste Posten in den RBB.
Welche Medien da sonst noch so mit verwoben sind. Spannend.
Wer diese Reporterfabrik eigentlich wirklich ist, denn nach meiner Erinnerung verhält es sich ja so. Nein, Korrektiv bekommt kein Steuergeld für seine hervorragenden Anti-AfD-Recherchen. Mhm. Die Reporterfabrik bekommt das Steuergeld. So, jetzt bekommt also die Reporterfabrik Steuergeld und bildet damit Journalisten aus. Dafür organisieren sich aber Leute von der Leipziger Volkszeitung oder vom Norddeutschen Rundfunk. Mhm. Und ich vermute, dass die dann ja da auch mal Vorträge halten oder sogar für diese Kurzvideos, die sie gemacht haben, Geld bekommen haben. Mhm. Also bekommt doch eigentlich die NDR-Journalistin das Geld von der Bundesregierung. Und wenn ich da so drüber nachdenke, war es ja durchaus so, dass auch Journalisten des ZDF auf der Bühne des Kanzleramtes, na gut, da müssen wir nochmal genauer nachschauen. wir sind einmal nachen der Unstimmigkeiten und versuchen das auch immer zu rekapitulieren, aber beim nächsten Mal vielleicht dann nochmal ein bisschen sauberer.
Absolut. Ihr schreibt uns ja auch immer, gebt uns immer wieder Feedback auf unsere Sendung. Vielen Dank dafür, das hilft uns immer sehr, das macht euch richtig Spaß. Ob Kommentare oder E-Mails, bisschen was haben wir wieder mitgebracht. Und du weißt noch, wie wir letztes Mal in die Sendung eingestiegen sind? Wir sind jung und wir sind wild.
Ja, 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 richtig.
Genau, da hat die Ruth uns geschrieben, liebe Grüße, kommentiert. Ich bin fast 75, ich bin alt und wild, freue mich immer schon morgens auf eure Sendung. Und Oma Doris hat drunter kommentiert von der Ruth, 65, ebenfalls wild und auch immer voller Vorfreude. Liebe Grüße euch beiden.
Sehr gut.
Dann haben wir, so jetzt muss ich hier ein bisschen scrollen, da, genau. Den Satz hatte ich schon mal im Wochenstart genannt, aber ohne Angabe des Autoren. Das ist nämlich der Rainer gewesen in seinem Kommentar. Er schrieb, ein Verschwörungstheoretiker ist jemand, der zu früh Recht hat. Ich finde das super.
Du hast ihn auf jeden Fall anders zitiert, den Satz. Falsch.
Ja, falsch, natürlich.
Der früher Recht hatte, hast du, glaube ich, gesagt.
Ja.
Ja, der früher Recht hatte und nicht zu früh Recht hatte. Ach, schön ist es. Ja, was ich übrigens gerade faszinierend gefunden habe, ich meine, es ist doch offensichtlich, dass sie mit dieser Masche nicht durchkommen. Mhm. Es ist doch offensichtlich, dass diese permanente Zuschauerbeschimpfung nicht ankommt. Witzigerweise sagt ja die Frau vom Norddeutschen Rundfunk, dass man beim Klimawandel Zuschauerbeschimpfung betreibt. Das muss manchmal sein, aber es kommt natürlich nicht gut an. Aber wenn es um die AfD geht, dann betreiben sie seit 10 Jahren die massivste Zuschauerbeschimpfung. Ist doch klar, dass das nicht verfängt. Und ihr macht doch die Partei damit immer größer. Also die deutschen Medien sind das für die AfD, was Ariel für Gil Ofarim ist.
Insider wissen, wovon man spricht. Aber das ist auch etwas, was ich am Rande am Montag im Wochenstart gesagt habe. Ich glaube halt, dass vor allem die Öffentlich-Rechtlichen und deren Zuschauer sich einfach in einer Bubble bewegen und natürlich immer wieder stärken. Also das heißt, so eine Sendung bei Mioska oder du guckst dir die Tagesschau an und, die ganzen, werden natürlich von denen geguckt, die auch dran glauben. Die Leute, die sagen, die wütend sind und sagen, ich will sowieso die AfD oder ich will gar nicht mehr, die gucken sich im Regelfall auch nicht die Tagesschau an. Oder im ZDF, wo immer nach dem Wetter noch das Klima-Update kommt. Hast du schon mal das Klima-Update geguckt, wo dir dann brandaktuell so Sachen gesagt werden wie, nach 100 Jahren ist jetzt der und der Gletscher 1 Zentimeter kleiner. Das ist ganz aktuell an dem Tag passiert. Ja. Nicht.
Wir haben sie doch nicht alle. Ich muss wirklich sagen, ich frage mich, was Tino Chrupalla sich wieder in den Tee getan hat, dass er diese Karin Mioska ausgehalten hat. Ja. Wurde er wieder von irgendwem betäubt vorher.
Gott,
das war unfassbar. Und Karin Mioska geht dann wahrscheinlich raus aus diesem Gespräch, klopft sich auf die Schulter, klopft ihren Redakteuren auf die Schulter, alle trinken zusammen noch ein Säckchen und denken sich, das haben wir heute aber wieder richtig gut gemacht. Das war ja so irre, dass selbst in der Zeit darüber spekuliert wurde, was das jetzt eigentlich soll. Und ich habe das zusammengeschnitten, ich hätte das noch viel länger machen können. Wie du schon gesagt hast, sie sitzt immer in dieser Haltung und dann, weil sie schon sich darauf freut, dass jetzt gleich der Moment ist, wo sie ihm russische Propaganda vorwerfen wird. Ey, das hat wirklich gar nichts mit Journalismus zu tun. Und genau die Leute werden mit 9 bis 10 Milliarden Euro allein an unseren Gebührengeldern finanziert. In welcher Welt soll denn das richtig sein? In dieser ist es nicht richtig. In dieser Welt ist es fatal. Und ihr zerstört jegliches Vertrauen, was man irgendwann mal an euch hatte. Die Menschen da draußen, es ist nicht so, dass die euch nicht vertrauen. Die hassen euch abgrundtief. Ja, es ist wirklich Hass. Dunja Hayali, Karin Mioska und viele, viele andere werden wirklich gehasst. Und da muss man sagen, irgendwoher kam der Hass auch mal. Irgendwer hat angefangen.
Weißt du übrigens, habe ich heute gelesen, wer der Redaktionsleiter von Karin Mioska ist und damit auch während der Sendung in ihrem Ohr und ihre Sachen zuflüstern kann. Den Namen habe ich nicht parat, aber er ist ein ehemaliger CDUler, also CDU-Mitglied, kommt aus einer eingefleischten CDU-Familie, Vater im Bundestag, Mutter im Landtag. Und wer ist denn der größte Feind der AfD?
Ja, die CDU, willst du sagen?
Nein, natürlich, weil die CDU, die AfD ist für die CDU am absolut gefährlichsten. Dort kriegen sie hauptsächlich jetzt noch Wähler. Weil von den kleiner schrumpfenden Anteilen von SPD, Linken und Grünen geht keiner zur AfD. Die kommen aus Nichtwählern und von der Union. Und ein bisschen FDP, klar.
Na gut, und jetzt willst du mir als nächstes noch sagen, dass dieser Knopf im Ohr stockschwul ist. Ansonsten ist ja das Interview von Mioska mit dem Habeck nicht zu erklären.
Das ist in der Tat gar nicht zu erklären.
Ja, beim Wochenstart haben wir unter anderem auch kurz darüber gesprochen, dass es ja gewisse personelle Verflechtungen bei der AfD gibt. Und seit Montagmittag ist das Thema dann doch mal angewachsen. Unter anderem heißt es dann heute bei NTV, also genau zu sein, am Dienstag bei NTV, dass es laut Fraktionsangaben der AfD im Bundestag bei der Hälfte der AfD-Abgeordneten Verwandtschaftsverhältnisse gibt und gegenseitige Beschäftigungen. Also du kriegst meine Schwester, ich krieg deinen Bruder, wir stellen die bei uns an. Und Chrupalla hatte ja bei Mioska gesagt, dass er das grundsätzlich nicht so gut findet und dass das ja grundsätzlich schon Geschmäckle hatte, was die Mioska dargestellt hat. Wenn Chrupalla also der Meinung ist, dass das Anstellen von Verwandten ein grundsätzliches Geschmäckle hat, dann hat er sich ja mit der Hälfte seiner Fraktion im Bundestag angelegt. Das wäre natürlich weitgehend. Und es gibt laut NTV schon Stimmen, wie zum Beispiel die von Götz Kubitschek, die meinen, man müsse in der AfD mal richtig aufräumen. Und Björn Höcke soll am Sonntagabend geschrieben haben, das hat News berichtet, dass man sich nur selber schlagen könnte. Und dass jetzt auf einmal doch ganz schön der Baum brennt bei der AfD.
Haben wir dazu nicht auch irgendeine Zuschrift bekommen? Weil ich sag mal so, illegal ist es natürlich nicht. Geschmäckle, ja vielleicht. Aber warum stellen denn so viele AfD Politfunktionäre AfD-Laden?
Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie Wonder Woman und der tapfere Malermeister sich da wieder rausquatschen. Aber wir haben natürlich für beide auch ein paar Tipps. 3 Tipps zur Kommunikation für Alice Weidel und Tino Chrupalla. Erstens, sagen Sie, das spielt überhaupt keine Rolle. Solange diese Verwandten hervorragende Politik machen oder Zuarbeiten leisten, solange ihre Arbeit gut ist, ist es egal, ob sie verwandt sind oder nicht. Und dass die Arbeit richtig gut ist, ist doch belegt dadurch, dass wir die erfolgreichste und beliebteste Partei Deutschlands sind. Wir sind eine echte Volkspartei. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Wir wachsen immens. Wir sind im Bundestag um 60% gewachsen. Wir verdoppeln uns demnächst in Mecklenburg-Vorpommern. Wir verdoppeln uns in Sachsen-Anhalt. Wir wachsen überall, weil wir so erfolgreich sind. Wir können gar nicht so viel vertrauensvolles Personal bekommen, wie wir eigentlich bräuchten.
Stichwort Verfassungsschutz.
Das ist der dritte Punkt. Also der zweite Punkt ist, wir kriegen gar nicht so viel Personal. Und der dritte Punkt ist, und das hat dann eben auch Jens geschrieben per E-Mail, Grupala hätte sagen sollen, was schätzen Sie, wie viele V-Leute sich bei der AfD eingeschlichen haben? Macht es unter diesen Umständen nicht gegebenenfalls Sinn, dass man sich auf Leute verlässt und daher Verwandte anderer Kollegen sogar mit entsprechenden Qualifikationen einstellt, was gerichtlich bestätigt ist? Also, das ist eben dann der dritte Punkt zu sagen, wir sind dermaßen unterwandert und wir werden ständig versucht zu unterwandern. Wem sollen wir vertrauen, wenn nicht wenigstens noch Verwandten?
Na und dazu kommt meiner Meinung auch noch vielleicht ein vierter Punkt. Wenn in der Bevölkerung von den großen Medien, über die wir berichtet haben, wenn von der sogenannten Zivilgesellschaft und von allem möglichen Dahergelaufenen die AfD verteufelt wird, deren Arbeitsplätze in Gefahr sind, wenn du dich als AfDler oder sogar als AfD-Wähler outest, Beamte bekommen Probleme und, dann ist es auch viel schwieriger für AfD-Politiker überhaupt Personal zu bekommen. Bei allen möglichen Parteien läuft das wie geschmiert, aber bei der AfD eben nicht. Da hast du möglicherweise auch deinen Ruf direkt verbrannt, in Anführungsstrichen, wenn du einmal bei denen arbeitest. Wenn das allerdings sowieso das Familienmitglied des anderen bei der AfD ist, dann bist du als Familie sowieso schon verbrannt, sag ich jetzt mal überspitzt. Und dann ist es natürlich einfacher, was das Einstellen angeht.
So ja, meine Meinung. Ich sag mal so wie News das dargestellt hat, dass es einen Politiker gibt, der drei Geschwister im Bundestag untergebracht, bei einem der seinen Abgeordneten, da frage ich mich manchmal, hatten die Verwandten von AfD-Politikern vorher überhaupt eine Arbeit?
Benjamin.
Ist der Job im Bundestag jetzt das neue Bürgergeld? Geht das jetzt schon so weit oder wie?
Naja, nicht schlecht bezahlt, also, habe ich gehört.
Ist wohl wahr. Ich glaube, dass es für die AfD tatsächlich eine Herausforderung ist, nicht so zu werden wie andere Parteien. Und da geht es ja dann auch um Themen wie, fliegen AfD-Leute jetzt eigentlich auch nach Rom in der Business Class? Haben sie eigentlich im Ältestenrat dem widersprochen oder zugestimmt? Wehren sie sich dagegen? Wie stehen sie zur Diätenerhöhung? Also es gibt auch wirklich sehr viele Themen, wo man als Bürger natürlich einen Anspruch hat. Da kommt eine neue Partei, die erweckt den Eindruck, die ist anders. Ich meine, ich sage ja nicht umsonst tapferer Malermeister. Der Grupala hat nach meinem Dafürhalten in den letzten Jahren total an Format gewonnen. Mhm. Nicht nur, dass er bodenständig ist und geerdeter und normaler ist als die anderen Politiker, der gibt mittlerweile auch noch vernünftige Antworten. Der hat sich wirklich gemacht. Und das ist doch ein gutes Beispiel. Die AfD könnte sich doch gut machen, wenn sie bodenständig bleibt. Aber wenn die Menschen das Gefühl haben, eigentlich bereichern die sich wie andere, dann wird es tatsächlich schwierig.
Das ist
und übrigens auch, wenn die Menschen das Gefühl haben, es gibt da eine Form von hierarchischer Struktur, wo die Bundesebene, also Superwoman und Malermeister, den anderen vorgeben, was sie denken dürfen, was sie sagen dürfen. Ob sie sich zum Beispiel mit Martin Sellner treffen dürfen. Das ist doch die schwierige Debatte. Und wenn die Partei sagt oder Teil der Partei sagt, für uns ist Martin Sellner ein Experte auf einem Gebiet, wir interessieren uns für seine Einschätzung, aber die Spitze sagt, ihr dürft euch nicht mit dem treffen, dann ist das der nächste Punkt, wo man gucken muss. Andererseits heißt es ja immer, wir brauchen Geschlossenheit. Wir sind nicht geschlossen. Das hat ja Miosga versucht, permanent ihm reinzudrücken.
Ja.
Sie hat ja ständig gesagt, ja, aber haben Sie Ihren Laden nicht im Griff? Haben Sie Ihren Laden nicht?
Das kann man jeder anderen Partei noch mal einmal mehr vorwerfen, finde ich.
Macht man aber häufig auch. Also gerade wenn es eben keine Geschlossenheit gibt, macht man das. Aber es ist ein Problem der Medien. Ich möchte nicht, dass Weidel und Grupala den Laden im Griff haben. Ich möchte, dass da auch ein Brandner kommt und gegenschießt. Und ich finde es auch okay, wenn der verteidigungspolitische Sprecher im Bundestag gegen den Höcke geht. Ich verstehe es zwar nicht. Nee. Ich habe auch erklärt, warum ich es falsch fand. Aber es ist doch in Ordnung, wenn es innerparteilich auch Debatten gibt. Das ist Demokratie. Und alles andere ist richtiggehend antidemokratisch. Mhm. Und das ist mein Gruß an Miosga und alle anderen, die sagen, sie haben ihren Laden nicht im Griff. Wo ist denn ihre Fraktionsdisziplin? Wo ist denn eure Vorstellung von Demokratie, von Meinungsbildung? Das ist die Wahrheit. Da freue ich mich auch über einen Sauhaufen AfD, so wie die Grünen auch mal ein Sauhaufen waren. Und jetzt mittlerweile schon, seit Joschka Fischer eine Führerkultpartei sind.
Und ich hasse sowieso diesen Fraktionszwang. Jeder sollte nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Das ist aber schon lange hinfällig. Wir hatten noch eins aus dem vergangenen Mittelteil.
Führerkultpartei tut mir ein bisschen weh. Es tut mir ein bisschen leid. Ich könnte es ausführen, dann würde ich erklären, warum es so ist, aber dafür haben wir keine Zeit.
Haben wir einfach nicht.
Haben wir keine Zeit.
Aber was ich noch ausführen wollte, wir hatten doch die Zuschrift letzte Woche, wo jemand sagte, ja, wenn ich ins Ausland gehe, dann wird ja meine Rente dort angepasst. Da haben wir auch ein paar Kommentare und Zuschriften bekommen, also es ist nicht so der Fall. Aber zum Beispiel schreibt die Ute, In Frankreich beziehe ich die Rente, wie sie für Deutschland berechnet wurde. Die Krankenversicherung brauche ich hier nicht bezahlen, allerdings eine Krankenzusatzversicherung, die halb so hoch ist wie die deutsche Krankenversicherung. Natürlich gibt es Zusatzbeiträge, die in einigen Ländern höher und anderen niedriger sind. Und wenn Zuschauerin vom letzten Mal geschrieben hat, dass sie in der Schweiz ist, wo die Lebenshaltungskosten natürlich höher sind, ist die Rente trotzdem niedriger, die sie aus Deutschland bekommt. Das ist klar, dafür wäre sie in Vietnam deutlich höher. Also sie bleibt auf dem Niveau. Das zum Thema Nachreichen. Und sollen wir schon mal über die Abstimmung sprechen?
Ja, bitte.
Sehr gerne. Wir hatten euch ja bei Gemeinsam Einsam letzte Woche gefragt und in unserer Telegram-Gruppe Basta Berlin zusammengeschrieben, dann zur Abstimmung gestellt, mehrere T-Shirt-Motive. Und da habt ihr sehr, sehr fleißig abgestimmt. Ich schaue gerade mal, fast 2000 Stimmen sind da zusammengekommen. Und wir hatten 8 Motive zur Auswahl gestellt. Und der Gewinner, den trägt Benjamin hier gerade, genau. Die Rente ist sicher mit unserem Flaschenpfandmülleimer. Ich find's großartig. Ist ab jetzt auch in unserem Webshop zu bekommen. Aber da so viele Leute mitgemacht haben, haben wir uns gedacht, also Platz 2 und 3 werden wir wohl auch jetzt in den kommenden Tagen und Wochen online stellen. Das ist unter anderem, ich schaue gerade mal, das war die 5 und die 6, also ist das unser Osterhasenshirt.
Ah.
Das mag ich ja sehr. Ostern steht ja vor der Tür. Und es ist das Gehirn-T-Shirt. Also, weißt du, hier IQ statt Ideologie. Auch das hat wohl gewonnen. Also auf jeden Fall zu Ostern. Jetzt also quasi ab jetzt im Shop könnt ihr zu Ostern dann vom Osterhasen mit unserem Ostershirt hoppeln. Würde uns sehr freuen. Auf unserer Webseite basta.berlin.
Ja. Wunderbar. Und wenn ihr uns persönlich fröhlich hoppeln lassen möchtet, schenkt uns gerne Geld.
Ja.
Das ist möglich. Ja, also Schenkungen werden immer gerne angenommen. Dann hoppeln wir. Und das geht natürlich per PayPal und per Banküberweisung. Und vielen, vielen Dank an alle, die uns da bereits unterstützt haben im Januar und im vergangenen Jahr. Daumen hoch.
Geht auf jeden Fall, wie das geht, das könnt ihr hier sehen unter dem Video oder eben auch auf basta.berlin. Vielen Dank, jeder Euro hilft hier wirklich sehr.
Mhm. Genau. Ja, und wenn es genug hoppelt, dann werden Marcel und ich einen neuen Film produzieren. Der heißt dann 2 Hasen tanken super.
Hm. Ich würde den sehr gerne sehen.
Oh ja.
Ja, ja. Und übrigens startet jetzt auch in den nächsten Tagen jetzt auch wirklich in unserer Telegram-Gruppe die Abstimmung zum Roadtrip. Jetzt wissen wir nämlich auch wirklich das Datum, wann wir das machen. Und das werden wir dann verkünden in unserer Telegram-Gruppe.
Klasse. Ich bin gespannt.
Siehste? Was meinst du? Noch ein Ründchen?
Unbedingt.
Wir starten in unseren zweiten Themenblock und wir hatten es zu Beginn ja bereits erwähnt, mit Weiberfastnacht hat am Donnerstag der Straßenkarneval begonnen. Rund 15 Millionen Menschen in Deutschland sind aktiv dabei und da geht mir als Niederrheiner natürlich das Herz auf.
Müsste es heute nicht heißen Altpersonenfastnacht?
Nein.
Fastnacht für Menstruierende oder ehemals Menstruierende oder sich als menstruierend definierende Menschen?
Benjamin, mach mir hier jetzt bitte nicht den Karneval madig. Das ist immer eine tolle Stimmung, Party und auch Kreativität. Bei den Kostümen.
Adiletten, Poncho und ein Anglerhut. So präsentiert sich Team Deutschland bei der Olympia-Eröffnungsfeier. Modern, ungewöhnlich, aber mit großem Plus.
Der ist quasi eigentlich wie eine Decke zum Anziehen.
Toll! Eine Decke zum Anziehen! So kreativ tritt das deutsche Olympiateam bei den Winterspielen in Italien auf. Ich muss sagen, ich finde es konsequent. Nach Wirtschaft und Politik machen wir uns jetzt auch im Sport völlig lächerlich.
Was hat sich Adidas bitte dabei gedacht? Nur zum Vergleich, das hier ist das Team aus den USA, ausgestattet von Ralph Lauren mit deutlich mehr Stil, wobei das auch echt nicht schwer ist gegenüber dem deutschen Team. Und hier das italienische Team mit einem Outfit von Armani, schneeweiß, schön anzuschauen, so geht Mode.
Aber sind wir mal ehrlich, die Olympischen Winterspiele standen für Deutschland von vornherein unter einem eher schlechten Stern.
Warum? Verletzungspech? Wenig Goldchancen?
Nein, sondern weil diese Person vorher schon die olympische Fackel getragen hat.
I just received the Olympic flame from a basketball legend and had the honor to carry it for the United Nations, underlining again that the Olympics and the United Nations are based on the same principles. Fair play.
Na, immerhin hatte sie keinen bunten Poncho an.
Annalena Baerbock trägt die olympische Flamme Ein Wunder, dass die überhaupt in Italien angekommen ist. Wo ist das Feuer? Oh, das liegt noch bei Starbucks an der Kasse.
Man munkelt, Griechenland ist vor Schreck aus der UN ausgetreten. Wo bitteschön ist Zeus, wenn man den mal braucht?
Aber die Hammerbande oder was? Die Zeus-Hammerbande.
Nein, der hat nur Blitze.
Wir heißen keine Gewalt gegen Annalena Baerbock gut. Aber Marcel, eigentlich wollten wir doch über Karneval sprechen, hier in Deutschland.
Ja, richtig. Als was hatte sich noch gleich hier Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verkleidet? Können wir das nochmal sehen?
Als Braveheart, als Bayerischer natürlich, ne? Tapferes Herz. Freiheitsliebend, so wie wir Bayern sind, machen wir ein bisschen gegen Berlin und halt für Selbstständigkeit. Ja?
Braveheart, das tapfere Herz, freiheitsliebend und manchmal ein bisschen gegen Berlin. Söder ist der prominenteste Regierungspolitiker, der sich permanent als Opposition darstellt.
Und wer war in Bayern noch gleich sein Stellvertreter? Das war doch hier der Hupsi Aiwanger von den Freien Wählern.
Vollensteller, Pelztierjäger, nachhaltige Bewirtschaftung der Natur. Und da gehört er dazu, Beute zu machen.
Wir fassen zusammen, der Freistaat Bayern wird regiert von einem Widerstandskämpfer und einem Fallensteller. Das erklärt eine Menge.
Bayern, Sie wollen zum Mond fliegen, Sie wollen Flugtaxis und Sie sehen sich als Wirtschaftsmotor des Landes. Dabei können Sie nicht einmal für die eigene Energiesicherheit sorgen.
Am Montag lesen wir in den Nürnberger Nachrichten, Gasrationierung droht. Bayerns größter Gasspeicher vor Stilllegung. Versorgung im Februar nicht garantiert. Betreiber Uniper will Bayerns größten Gasspeicher stilllegen. Diesen Winter ist er zwar noch aktiv, aber schon fast leer. Auch insgesamt kommen die Füllstände allmählich in den kritischen Bereich.
Bayerns Gasspeicher Breitbrunn ist gleichzeitig auch der drittgrößte bundesweit. Und warum will der Betreiber Uniper den Speicher stilllegen?
Das Unternehmen erklärte, man mache einfach keinen Gewinn mehr. Finanziell lohnt sich der Betrieb nicht mehr. Und das hat drei Gründe.
Erstens, früher hat man mit dem Speichern Geld verdient, wenn man das Gas billig einkaufte und dann teuer im Winter wieder verkaufte. Leider sind die Gaspreise aber dauerhaft angestiegen.
Zweitens, es gibt staatliche Vorgaben, wie hoch die Füllstände wann zu sein haben. Und zwar monatliche Vorgaben. Das bedeutet, die Energieunternehmen müssen Gas teilweise auch dann zukaufen, wenn es sich wirtschaftlich nicht lohnt.
Und drittens, natürlich sind auch für Gasspeicher die Wartungs-, Personal- und Sicherheitskosten deutlich gestiegen. Selbst leere Speicher kosten also eine Menge Geld.
Also wird der Laden dicht gemacht. Energiewende sei Dank.
Wir müssen weg von fossilen Gas. Wir müssen beispielsweise die Wärmepumpe voranbringen und ehrlicherweise jede Wärmepumpe hilft uns, unabhängiger zu sein von fossilen Gas. Deswegen muss dieser Gasausstieg sozusagen weitergehen.
Sagt Michael Kellner, energiepolitischer Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag.
Der Michael Kellner, der als Staatssekretär unter Wirtschaftsminister Habeck die Energiewende vorangetrieben hat, durch die überhaupt erst eine Gasmangellage entstanden ist.
Das kann man so sagen. Der Michael Kellner, dessen Schwager Patrick Reichen jahrelang Direktor der grünen NGO Agora Energiewende war.
Und wir haben es an anderer Stelle schon mal gesagt, egal ob Grüne, Linke, SPD oder auch weite Teile der Union, sie wollen, dass das Gas für uns sauteuer ist. Sie wollen darum eine Mangellage erschaffen, damit wir noch mehr zahlen.
Denn nur so können sie ihre Energiewende umsetzen. Nur so gibt es endlich eine Nachfrage für ihre Wärmepumpen. Nur so können sie die Verspargelung der Landschaft mit Windkraft rechtfertigen. Und natürlich ist auch das Agieren gegenüber Russland ein wichtiger Baustein in diesem Plan.
Und genau diesen Plan treiben sie einfach immer weiter.
Die SPD berät auf einer Klausur in Berlin über ein neues Grundsatzprogramm. Das aktuelle Programm ist von 2007. Damals galt Russland noch als strategischer Partner und KI spielte in der Arbeitswelt keinerlei Rolle.
Ach, das waren noch Zeiten.
Die SPD, die plant also ein neues Grundsatzprogramm. Es soll ab 2027 gelten und die Leitlinien für die Zukunft festlegen. Und wir erinnern daran, solange die Union eine Brandmauer zur AfD hochhält, wird sich die SPD so schnell nicht aus den Ministerien zurückziehen.
Doch was steht eigentlich drin? Was planen die Sozialdemokraten? Der Bild wurde das Papier bereits zugespielt und hier heißt es etwa, im SPD-Papier ist von einer tiefen Krise der transatlantischen Beziehungen die Rede. Darum brauche es auch neue Partner, etwa Kanada oder Indien. Die SPD will außerdem die Ukraine weiter unterstützen und den Wiederaufbau gemeinsam mit Europa organisieren. Über einen Frieden soll nicht ohne die Ukraine und ohne die EU entschieden werden.
Das klingt teuer und utopisch. Zumindest der Teil mit der Ukraine. Weitere Partner kann sich Deutschland ja dann auch auf der arabischen Halbinsel suchen. Apropos teuer. Auch diese Pläne verfolgt die SPD. Zitat: Zur Finanzierung sollen auch auf Miet- und Kapitaleinnahmen Kassen- und Pflegebeiträge erhoben werden.
Bitte was? Um den ganzen Bums zu bezahlen, wird einfach eine weitere Abgabe eingeführt. Für Mieteinnahmen, Zinsen, Dividenden oder Kapitalerträge sollen also nicht nur wie bisher Einkommensteuer und gegebenenfalls Abgeltungssteuer fällig werden, sondern zusätzlich auch Renten- und Pflegegebühren. Das ist ja mal eine Umverteilung par excellence.
Betroffen wären vor allem private Vermieter, auch Kleinvermieter, Ruheständler mit Zusatzvermögen oder Menschen mit Aktien, ETFs und größerem Sparvermögen. Für sie gilt, rette sich, wer kann. Nur mal so ein Beispiel. Ne? Da hast du jemanden, der zahlt jeden Monat 800 Euro in die gesetzliche Rentenkasse ein. Parallel spart er sich noch ein bisschen was über ETFs. Die Gewinne für die ETFs müssen dann aber auch in die Krankenversicherung gesteckt werden. Und dann will er zum Arzt gehen und erfährt, der nächste Facharzttermin für sie ist übrigens in 6 Monaten und 8 PS. Zahnbehandlungen machen wir jetzt nicht mehr, die müssen sie extra zahlen.
So viele Mittelfinger habe ich gar nicht. War ja gestern auch Mittelfinger-Mittwoch. Ja. Also an den gestiegenen Ausgaben für das Sozialsystem will die SPD übrigens nicht rütteln. Kein Wort zu Mehrkosten durch Migration, kein Wort generell zu den Gründen der überbordenden Ausgaben.
Na, und nun?
In vielen Umfragen mit Blick auf die Landtagswahlen kommt die SPD nur noch auf 8-11%. In einigen Bundesländern kämpft sie in diesem Jahr um den Machterhalt. Es soll um Wirtschaft, Sozialstaat und Außenpolitik gehen. Worthülsen, die erst einmal gut klingen, die aber aktuell noch sehr viel Interpretationsspielraum offen lassen.
Grüße an Philippa Vögeding vom Nachrichtensender Welt. Und sie trifft den Nagel auf den Kopf.
Die SPD kämpft ums Überleben. Dabei weigert sie sich, die richtigen Ursachen für die Probleme im Land zu benennen. Wir hören nur Worthülsen, wir hören leere Versprechen. Was sie aber nicht hören, sind gute Ideen.
Aktuell kommen AfD und die Unionsparteien in Umfragen zusammen auf mehr als 50% aller Stimmen. SPD, Linke und Grüne zusammen aber nicht mal auf 40, eher weit darunter. Anstatt aber, wie die Sozialdemokraten in Dänemark, Realpolitik fürs Volk und die Mitte der Gesellschaft zu machen, steuern Baas und Klingbeil lieber weiter nach links.
Aber genug von den einstigen Volksparteien. Nach den kommenden Landtagswahlen wird die SPD sowieso nur noch ein Schatten ihrer selbst sein. Und zwar zu Recht. Kommen wir lieber zur Union. Denn auch da gibt es eine Menge toller Pläne.
Nächste Woche ist CDU-Bundesparteitag und es gibt einige Forderungen, die bei vielen Wählern ebenfalls nicht gerade für Luftsprünge sorgen. Focus Online berichtet.
Der Wirtschaftsrat der CDU hat eine Agenda mit fundamentalen Veränderungen im deutschen Sozial- und Steuersystem vorgestellt. Im Fokus steht die Forderung, Zahnarztbesuche künftig nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen zu bezahlen, sondern auf private Vorsorge zu setzen. Der zentrale Gedanke hinter diesen Forderungen ist eine geringere staatliche Absicherung und eine größere Eigenverantwortung der Bürger im Gesundheitssystem.
Ja, klasse! Erst wird unser Gesundheitssystem, auch durch Zuwanderung, mit Ansage vor die Wand gefahren und nun sollen wir für den Zahnarzt auch noch selber zahlen.
Ist aber nicht so schlimm. Nahrungsmittel kann man sich ja bald auch nicht mehr leisten.
Ja, sollen sie doch einfach Brei essen.
Richtig. Aber mal im Ernst, ganz so weit soll es zwar möglicherweise doch nicht kommen, aber auf dem Parteitag wird dennoch eine höhere Selbstbeteiligung gefordert.
Weißt du, was Friedrich Merz zu diesen Zahnarztplänen gesagt hat? Ja. Er verbittet es sich, dass man solche Diskussionen jetzt noch vor den wichtigen Wahlen im März führt.
Sondern dann danach.
Ja, sicher. Das wird jetzt bitte nicht diskutiert, das wird dann später einfach exekutiert, wie bei seinen Wahlkampflügen.
Wahnsinn.
Ein anderer, aus unserer Sicht wichtiger Punkt, soll auch nicht besprochen werden. Eigentlich hatten sich der Wirtschafts- und der Sozialflügel der Partei für eine veränderte Klimapolitik eingesetzt. Heißt im Detail, das deutsche Ziel der Klimaneutralität soll um 5 Jahre auf 2050 verschoben werden.
Das wäre dann deckungsgleich mit dem EU-Ziel 2050. Laut Antrag soll aber auch dieses Ziel bestenfalls gekippt werden. Gute Idee. Doch der Bundesvorstand der Partei war dagegen. Er hat den Antrag nicht nur abgeändert, sondern praktisch ins Gegenteil verkehrt.
In der Taz lesen wir dazu, von einer Neudefinition der Klimaneutralität oder einem schwächeren deutschen Klimaziel steht in der neuen Version des Antrags nichts mehr. Dort ist jetzt nur noch die Rede davon, dass die vor uns liegenden Einsparungen wesentlich höhere Anstrengungen als in den vergangenen 35 Jahren erfordern werden.
Ja, klasse.
Ja, wesentlich höhere als mehrere hundert Milliarden, die wir unter anderem reingepumpt haben in die wetterabhängigen Energien.
Das ist aber ehrlich, weil viele Beobachter sagen, es wird sowieso noch viel, viel teurer.
Ich würde es viel, viel teurer.
Klar.
Allein schon, wenn die CDU von Klimaneutralität spricht, ist sie unwählbar für einen Industriestandort Deutschland.
Richtig. Danke für nichts. Darüber haben die meisten Medien übrigens leider nicht berichtet. Im Gegenteil, im Gegensatz zu einem weiteren CDU-Vorstoß, der ebenfalls auf dem Parteitag zur Abstimmung gestellt wird, noch einmal Welt-TV.
Geht es nach dem CDU-Landesverband Schleswig-Holstein, soll es für Social-Media-Plattformen zukünftig eine Altersbeschränkung geben. Das geht aus einem Antrag für den CDU-Parteitag Ende Februar hervor. Für Kinder unter 16 soll damit bei Instagram, WhatsApp oder Facebook und Co. Schluss sein.
Ein Vorschlag der CDU Schleswig-Holstein. Wird das Bundesland nicht von diesem Karnevalsfreund Daniel Günther geführt?
Warum denn jetzt Karnevalsfreund?
Weil wir doch jetzt wissen, wenn Günther in einer Talkshow sitzt und Zensur fordert, dann war er da nur als Ministerpräsident verkleidet.
Ha?
Eigentlich saß da nur die Privatperson Daniel Günther. So die Begründung nach seinem Auftritt bei Markus Lanz.
Lächerlich. Genauso lächerlich und durchschaubar wie die Forderung nach einer Altersgrenze. Versteht uns übrigens nicht falsch. Wir sind auch der Meinung, Kinder und Jugendliche hängen zu viel am Handy. Und ja, dieses stundenlange Scrollen durch Insta und Co. kann nicht gut für die Entwicklung sein.
Aber deshalb ein Verbot? Wie sieht das denn aus?
Vielleicht ja wie auf den Pornoseiten. Weißt du, hier so, Sie sind über 18, klicken Sie ja.
Woher weißt du das denn?
Ja, habe ich gehört.
Nein, der Plan sieht eine Altersverifizierung vor. Und wie macht man das? Indem man sensible Daten preisgibt, indem man seine Identität mitteilt. Und das gilt dann natürlich für jeden Bürger, nicht nur für die Jugendlichen.
Anonymität im Netz? Fehlanzeige. Das hat für Regierung und Behörden den großen Nebeneffekt, dass ungeliebte Personen und Meinungen viel schneller identifiziert werden können. Von wegen Kinderschutz. Wem wollt ihr da eigentlich was erzählen?
Um unsere Jugend zu schützen. Vor Desinformation, vor sexuellen Übergriffen.
Wenn ihr das wirklich wolltet, warum prüft ihr dann denn bitte nicht andere Vorschläge? Zum Beispiel die Vorschläge der Anbieter. Es gibt ja auch schon Kinderschutzmöglichkeiten, die hier aber nicht diskutiert werden.
Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, egal ob von den Anbietern, aus der Wirtschaft oder von der Politik, wir wollen keine Vorgaben oder Verbote. Liebe Eltern, packt euch doch einfach mal selbst an die Nase und guckt, was euer Kind interessiert und was mit eurem Kind abgeht. Das ist eine Kontrolle, die ich persönlich befürworten würde, nämlich die des Erziehungsberechtigten. Aber so viel Intelligenz hat leider nicht jeder in diesem Land. Schade.
Tja, aber diese Meinung scheint Herr Joppa wohl alleine zu haben. Die Politik mag es nämlich gerne, wenn sie regeln kann.
Ja, und Herr Günther, der will sowieso nichts anderes hören als das, was in seine Richtung geht. Und so wie es im Moment aussieht, wird sein Vorschlag wohl an eine Fachkommission überwiesen, die dann bis zum Sommer Empfehlungen erarbeitet. Und wir sind gespannt.
Wir fassen zusammen. Die CDU treibt die Zensur voran und die Energiewende.
Die CSU spielt Opposition, während im Freistaat Gasmangellage herrscht.
Und die Sozialdemokraten pulverisieren ihren letzten Prozente mit linken Umverteilungsfantasien.
Hilau und Alaaf!
Die Stimmung im Bundeskabinett gleicht einem Rosenmontag in der Kölner Altstadt. Es herrscht wenig Orientierung, lautes Getöse und auf keinen Fall sollte sich irgendwer noch ans Steuer setzen.
Außerdem ist am Ende die Kasse leer und der Bürger verkatert. Der Unterschied ist, Karneval endet am Aschermittwoch. Diese Narren beschäftigen uns jedoch das ganze Jahr.
Dass wir hier in Deutschland übereinander, aber vor allem miteinander lachen können, das ist, was zählt.
Also Humor braucht man in diesen Zeiten wirklich mehr als alles andere.
Darum kommen wir jetzt auch zu unserem heutigen Webtipp. Mhm. Und der wurde uns mittlerweile so oft von euch zugeschickt, da kommen wir quasi gar nicht mehr drum rum. Es wird wieder musikalisch und das Genre würde ich mal als Schlager oder Volksmusik beschreiben.
Ja, kommt hin. Auf dem YouTube-Kanal Politikfreunde werden regelmäßig KI-generierte Lieder veröffentlicht. Die üben ordentlich Kritik an der aktuellen Politik und das, muss ich sagen, ziemlich scharfzüngig.
Das macht richtig Spaß. Darum hier für euch ein kleiner Ausschnitt aus dem Lied Milliarden für die Welt.
Milliarden für die Welt. sagen Hü, hey. Wir zahlen die Rechnung ganz ohne Mühe. Ja, Milliarden für die Welt. Und wir fragen uns, wer uns den Zirkus bestellt.
Am besten gefällt mir die tanzende Oma im Hintergrund. Milliarden für die Welt war das, zu finden auf dem YouTube-Kanal Politikfreunde. Und wir haben das Ganze natürlich auch unter unserer heutigen Folge verlinkt. Und wir schreddern. Und ich habe dir mal was von der Bild mitgebracht. Die kann man sowieso immer gut schreddern.
Prinzip Hoffnung vor Northvolt-Pleite. Bundesrechnungshof geht auf Habeck los. Mhm. Ein bislang unveröffentlichter Bericht an den Haushaltsausschuss aus dem vergangenen Sommer liegt Politico nun vor. Darin rechnen die Prüfer vor allem mit dem Bundeswirtschaftsministerium unter Ex-Vizekanzler Robert Habeck Grüne ab.
Ach was?
Konkret geht es um eine staatlich abgesicherte Wandelanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro. Bei dieser Entscheidung habe das Ministerium wesentliche Risiken unzureichend ermittelt und bewertet. Statt nüchtern zu prüfen, sei weitestgehend nach dem Prinzip Hoffnung gehandelt worden.
Ja, und eins noch dazu. Vor der Vergabe hatte Habeck auch die Prüfungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, beauftragt, so ein Gutachten zu erstellen. Ja, das enthielt deutliche Warnungen vor wirtschaftlichen Risiken bei Northvolt. War aber scheißegal.
Und wer hat es dann trotzdem gemacht? Minister Habeck und sein Freund Daniel Günther aus Schleswig-Holstein. Denn auch das Land Schleswig-Holstein hat hunderte Millionen voraussichtlich versenkt.
Richtig.
Herzlichen Glückwunsch.
Wir schreddern eure Millionen. So. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt sehr gerne weiter. Teilt unsere Videos, auf das die Basta-Berlin-Gemeinde weiter wächst und gedeiht. Das wird uns sehr gefallen. Und darum ein herzliches Dankeschön an alle, die schon mit dabei sind.
Das erste Mal herzlichen Dank. Das zweite Dankeschön geht aber an NABU, dass sie es möglich machen, dass die Bäume nicht beschädigt werden, dafür die Menschen aber stürzen und sich Gehirnerschütterungen und Knochenbrüche einfangen. Herzlichen Dank.
Huch, Jan Hofer mit Kritik am Naturschutzbund NABU. Was der Ex-Tagesschau-Sprecher eigentlich sagen will, bevor ihr euer Geld an eine grüne NGO gebt, gebt es doch lieber uns. Wir verbieten euch weder das Salzstreuen noch sonst irgendwas. Mit uns finanziert ihr auch weiterhin die Meinungsfreiheit.
So ist es. Jeder Euro hilft. Vielen, vielen Dank für alle, die mitmachen. Auf basta.berlin könnt ihr sehen, wie das geht. Oder hier unter der Folge. Und ansonsten schreibt uns auch gerne eine E-Mail an redaktion@basta.berlin. Egal, ob es da um Spenden geht, um Webtipps, um Nachfragen, um Kritik und Lob. Sehr, sehr gerne. redaktion@basta.berlin.
Super, alles klar, vielen Dank, hat Spaß gemacht heute. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und nächste Woche sind wir wieder da, am Montag und am Donnerstag, den 19. Februar. Dann kommt Folge 312. Mhm. Mein Name ist Benjamin Golmet, ciao.
Mein Name ist Marcel Joppa, bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.